Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über den Tag hinaus. Wir sind
Jan-Philipp Albrecht
und Imme Scholz und zusammen sind wir der Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung.
Genau, und natürlich haben wir uns wieder eine spannende Gesprächspartnerin eingeladen und mit ihr wollen wir heute über einen ganz bestimmten Paragraphen im deutschen Strafgesetzbuch sprechen, nämlich den Paragraph 218.
Ja, in dem Paragraphen geht es um Schwangerschaftsabbrüche oder besser gesagt um ihre gesetzliche Regelung. Aktuell sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nämlich strafbar. Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Aber das Beenden einer ungewollten Schwangerschaft kann nach § 218 Strafgesetzbuch sogar mit Gefängnis bestraft werden.
Aus heutiger Sicht muss man sagen, ist das eigentlich kaum zu glauben. Und in der Praxis bleiben Schwangerschaftsabbrüche im Ergebnis zum Glück dann auch straffrei. Jedenfalls, wenn die ungewollt schwangere Person bestimmte Pflichten erfüllt. Und da kommen wir aber schon zu dem Punkt. Kann das nicht anders geregelt werden?
Genau. Viele fordern das ja auch, aber eben bisher ohne Erfolg. Auch die Ampelregierung konnte sich in den Koalitionsverhandlungen nicht darauf einigen. Sie hat aber stattdessen eine Expertinnenkommission ins Leben gerufen, die eine Neuregelung von Schwangerschaftsabbrüchen prüfen sollte.
Und die ist zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. So wie es jetzt ist, soll es nicht bleiben. Warum es § 218 immer noch gibt und was das für ungewollt Schwangere bedeutet, das fragen wir jetzt aber am besten die Expertin, nämlich Liane Wörner, Professorin für Strafrecht an der Uni Konstanz und Mitglied dieser Expertinnenkommission.
Über den Tag hinaus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Herzlich willkommen, Liane Wörner. Schön, dass Sie heute mit uns über dieses wichtige Thema sprechen. Sie sind uns zugeschaltet. Von wo erreichen wir Sie?
In Konstanz tatsächlich, also da, wo wir leben.
Sehr schön. Wir bitten unsere Gäste immer, eine Anekdote aus ihrem Leben mitzubringen, die uns vielleicht irgendwas über die Person errät, mit der wir sprechen. Also welches Ereignis oder welche Begegnung hat sie eigentlich ganz besonders geprägt?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil prägend für mich letztlich sehr viel war. Also wenn man mich fragt, wer ich jetzt gerade bin, wofür ich stehe und wie ich wissenschaftlich arbeite, dann sind das in der Tat zwei Dinge, die zusammenkommen. Das sind nämlich wirklich eingangs diese Wendeerfahrungen. Ich war 1989 14 Jahre alt, also eins der Zonenkinder. Im Osten hatte ich alle Förderungen, die wir Kinder eben hatten, ja, also alle Vorteile, jahrelange Ausbildung in der Rezitation von Gedichten mit vielen Wettbewerben, Geräteturnen, Mathematikförderung mit Mathe-Olympiaden und natürlich auch ein Aufenthalt in der Pionierrepublik Wilhelm Pieck. Und 1989 mit 14, da zerbrach das alles. Die Ehe meiner Eltern, wie viele andere, wurde geschieden. Betriebe wurden dann aufgelöst. Menschen verloren ihre Arbeit. Es gab also wirklich große Schwierigkeiten, viele Ungerechtigkeiten. Und zugleich entstand für uns selbst, also für unsere Generation, plötzlich so eine Welt der ganz großen Freiheit. Freiheit zu gehen und zu sein, was man sein wollte. Freiheit zu werden, was man werden wollte. Während also mein Vater bis dahin bestimmt hatte, dass ich nicht würde studieren dürfen, war für mich seit diesem Zeitpunkt klar, dass ich für eine gerechtere Welt eintreten will. Ich wollte verstehen, wo Regeln herkommen, wer sie bestimmt, für wen sie bestimmt sind. Entscheidend aus dieser Zeit ist aber geblieben, dass das Grundvertrauen in ein System, in die Funktionsfähigkeit eines Systems für mich verloren gegangen ist. Ich habe nicht verstanden, warum an so vielen Stellen sich plötzlich alles ändern musste und sich alles neuen Regeln unterwerfen musste. Und dann kam sehr viel später, 12 Jahre später ungefähr, 2001, der Beginn eines Masterstudiengangs, also der LLM heißt es bei den Juristen, mit einem Posterius Juris Stipendium in den USA. Dass ich letztlich in der Wissenschaft geblieben bin, habe ich den Studienerfahrungen in den USA zu verdanken. Dort erinnerten mich nämlich plötzlich ganz viele Dinge an meine Kindheit in der DDR. Es gab Communities, in denen man zusammenrückte und sich gegenseitig half, gemeinsame soziale Ereignisse, ganz viele ungeschriebene Regeln oder soziale Regeln, die nicht in Gesetzen festgeschrieben waren. Recht hatte irgendwie eine ganz andere Bedeutung. Und 2001, also diese 12 Jahre später, war gleichzeitig die Zeit der Terroranschläge. Im Hörsaal diskutierten wir kritisch, ob man jetzt berechtigt ist, Terroristen zu töten, Flugzeuge abzuschießen, individuelle Freiheit wurde an allen Stellen aus Gründen von Sicherheit beschnitten. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich verstanden habe, welche unterschiedlichen Rollen Recht in der Gesellschaft einnimmt und welche Gefahren entstehen, wenn gesellschaftliche Ereignisse Grundfeste erschüttern und Gesellschaften versuchen, Gesichertes zu erhalten. Und seither beschäftigen mich wirklich jene Grenzen und die Frage, was an rechtlicher Regelung jeweils erforderlich ist, hinreichend, aber eben auch zulässig. Und auch das, worüber Sie ja heute mit mir sprechen wollen, die Widersprüche beim Lebensschutz. Wie kann das gehen, dass wir zugleich am Lebensbeginn sozusagen ausnahmslos eigentlich den Lebensschutz einfordern, ohne auf die Autonomie, auf die Freiheit der Person, die da mit so eng befasst ist, zu schauen. Das hat mich nicht losgelassen.
Wow, ja, sehr beeindruckend. Vielen Dank für diesen ausführlichen Einblick. Und das ist ein sehr guter Übergang zu unserem Thema heute. In Deutschland wissen wir, dass sich jedes Jahr etwa 100.000 Schwangere für einen Abbruch entscheiden. Das ist gesetzlich geregelt, wie das zu verlaufen hat. Und nach der aktuellen Gesetzeslage machen sie sich damit im Prinzip strafbar. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern.
Also wenn man erstmal vielleicht die deutsche Rechtslage als sicher klären will, dann ist richtig, dass derzeit die circa 100.000 Schwangerschaftsabbrüche, die Sie jetzt auch angesprochen haben, also 106.000 waren es in 2023, dass das die gezählten straffreien frühen Schwangerschaftsabbrüche sind. Zu dieser Straffreiheit kommt man aber erst auf Umwegen. Denn ganz grundsätzlich besagt Paragraph 218 in seinem ersten Absatz, dass der Abbruch der Schwangerschaft strafbar ist. Für jeden, der sich daran beteiligt. Das bedeutet für den Arzt, die Ärztin, das bedeutet für die Schwangere. Und dann gibt es eben nach weiteren Absätzen in diesem Paragraph, die jetzt nicht so wichtig sind, einen 218a. Das ist die eigentliche Kernvorschrift, über die jetzt so viel diskutiert wird. Denn der sagt in seinem ersten Absatz für den frühen Abbruch, da reden wir bis zur sogenannten 12. Woche, der sagt also, der Schwangerschaftsabbruch, der bleibt also rechtswidrig, aber straffrei, wenn die Frau sich beraten lässt, 3 Tage wartet und mit dem Beratungsschein zu einem anderen Arzt geht und den Schein vorweist und dann innerhalb dieser Frist diesen Abbruch vornehmen lässt. Das ist ein Unikat. Diese Regelung kommt so an keiner anderen Stelle im Strafrecht vor, weil sozusagen etwas als rechtswidrig im Strafrecht geregelt wird, das aber eigentlich in diesem Fall gar nicht die Voraussetzungen einer Straftat erfüllt. Das wäre erstmal die Erklärung des Rechts. Wenn das jetzt schon dahin geht, zu fragen, was jetzt eigentlich die Kommission da sollte, über die wir heute sprechen, was also Auftrag der Kommission war, dann muss man sagen, dass die Kommission insgesamt, die war ja zunächst mal eingesetzt von dieser Bundesregierung und allen 3 Häusern, also Justizministerium, Gesundheitsministerium und Familienministerium, aufgrund des Koalitionsvertrags, um sich mit reproduktiven Rechten und reproduktiver Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin zu befassen. Und da muss man eben sagen, dass die Geschäftsordnung da wirklich ganz konkret vorgegeben hat, jetzt mal zu fragen, ob man diese Regelung des Schwangerschaftsabbruchs jetzt auch außerhalb des Strafgesetzbuchs regeln kann und wie.
Ja, also das bedeutet, dass diese Verschränkung zwischen Recht auf Schwangerschaftsabbruch und Beratungspflicht, das halten Sie aus der Perspektive des Selbstbestimmungsrechts für keinen guten Kompromiss. Weil dieser Kompromiss, diese Verschränkung, ne, die werden jetzt ja in der öffentlichen Debatte auch immer wieder als eigentlich doch guten Kompromiss beschrieben, von der Union beispielsweise.
Ich bin nicht gegen Zugangsbeschränkungen, den Schwangerschaftsabbruch in seiner jetzigen Gestalt aus dem Strafrecht zu entfernen und in anderer Form zu regeln, bedeutet ja nicht vollständige Regelungsfreiheit.
Ja, genau.
Sondern ein Verfahren zur Durchführung des Schwangerschaftsabbruchs benötigen wir. Das Problem ist, dass der derzeitige Kompromiss eigentlich kein Kompromiss ist, weil er die Selbstbestimmungsrechte, die reproduktiven Rechte von Frauen überhaupt nicht einstellt. Denn sie müssen Voraussetzungen erfüllen und das Einzige, was am Ende der Voraussetzungen steht, ist eine Nichtbestrafung.
Ja.
Aber die Voraussetzungen sind massiv, weil eine Beratungspflicht mit einer Wartefrist noch gekoppelt wird. Das gehört mit zu den strengsten Regelungen auch weltweit. Ja. Es ist also kein Kompromiss im engeren Sinne. Und es bedeutet im Ergebnis auch, und das löst ja auch unser Versorgungsproblem derzeit aus, dass wir eben auch Ärzte und Ärztinnen in Deutschland zur Mitwirkung an rechtswidrigen Verfahren verpflichten. Und wir wissen inzwischen, dass kommunale Versorgungsträger durchaus sagen, das kommunale Krankenhaus muss sich nicht an rechtswidrigen Abbrüchen beteiligen, solange denn noch irgendjemand welche durchführt.
Ja. Also Sie sagen, das Selbstbestimmungsrecht ist eben gerade nicht der Ausgangspunkt, sondern dass die Beratung sich daran orientieren muss, dass die Frauen doch eine Entscheidung zugunsten der Schwangerschaft und des Kindes fällen sollten.
Ja, und das muss man auch sehen vor dem Hintergrund der Zeit, zu der dieser Kompromiss gefunden wurde. Denn 1993, als sich das Bundesverfassungsgericht das zweite Mal mit der Schwangerschaftsabbruchsfrage befasst hat, stand es in einer ähnlichen Situation wie vormals 1975 das Bundesverfassungsgericht, das sich das erste Mal damit zu befassen hatte. Da ging es jeweils wirklich darum, ob ich Einschnitte beim Lebensschutz zulassen kann und aus welchen Gründen. Und da hat man den Blick ganz gezielt auf den Lebensschutz für das Ungeborene gerichtet. Und da haben wir als Deutsche auch eine Verantwortung. Und die möchte auch niemand ignorieren. Also auch diese Kommission tut das ganz gezielt und ganz bewusst nicht. Das Ergebnis ist halt jetzt, dass da wirklich drinne steht, Paragraph 219 Absatz 1 Satz 1, die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Richtig wäre, die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens und der Gesundheit und den reproduktiven Rechten der Frau. Mhm. Also es gab 1993 noch nicht das Anerkennen von reproduktiven Rechten als solch. Und es gab noch nicht die Erkenntnis, dass eine ungewollte Schwangerschaft massiv in die Gesundheit von Frauen eingreift. Mhm. Und diese Abwägung, die müssen wir neu führen.
Sie sind ja Teil dieser Kommission, die jetzt eingesetzt wurde durch die Bundesregierung, haben das eben auch nochmal beschrieben in der Arbeitsgruppe, in der Sie gearbeitet haben. Im April haben Sie den Bericht vorgelegt. Vielleicht erklären Sie uns noch einmal, was sieht denn der Bericht dieser Kommission jetzt vor und mit welcher Begründung?
Na, also 405 Seiten in drei Sätzen zusammenfassen. Also zusammenführen kann man das vielleicht so. Einstimmig haben wir festgestellt, dass die aktuelle Regelung in diesem Paragraph 218 Absatz 1 Straffreiheit, aber Rechtswidrigkeit des frühen Schwangerschaftsabbruchs bis zur 12. Woche nach Pflichtberatung und dreitägiger Wartefrist nicht weiter vertretbar ist. Wir sehen darin eine einseitige, nämlich nur die Frauen betreffende Zugangsbeschränkung, die in Abhängigkeiten führt und damit auch diskriminiert. Die ist also sogar im Verhältnis zu den Gleichheitsrechten unseres Grundgesetzes problematisch, weil sie nicht alle Geschlechter und Männer und Frauen nicht gleich behandelt an der Stelle. Was wir auch gesagt haben ist, und daran sieht man auch, wie intensiv sich die Kommission mit dem Lebensschutz für das Ungeborene auseinandergesetzt hat, für Spätabbrüche fehlen in Deutschland Leitlinien. Da wird also im Moment derzeit jeder Fall für sich genau angeschaut, ob man das macht, ob man das nicht macht. Und die medizinisch-soziale Integration ist sehr, sehr weit. Der Griff zum Schwangerschaftsabbruch ist teilweise sehr schnell getan. Und die Abwägung Schwangerschaftsabbruch oder palliative Geburt findet nicht ganz umfassend statt. Oder auch Behandlung von offenem Rücken während der Schwangerschaft. Das sind Dinge, die alle möglich sind. Und hier mahnen wir tatsächlich an, dass Leitlinien fehlen. Das darf nicht zu einer gesetzlichen Beschränkung führen. Das haben wir auch in der Diskussion mit den Ärzten gesehen. Aber dass der Fetozid nicht mal als Todesursache in den Papieren stehen darf und es hier auch jedes Mal wieder zu einem Strafverfahren kommt, bei dem erst wieder die Rechtmäßigkeit festgestellt werden muss, das ist problematisch. Dann hat die Kommission weiter festgestellt, dass die Beratung im Fall des Schwangerschaftskonfliktes essentiell ist. Wir plädieren also, das Beratungsverfahren unbedingt beizubehalten und eigentlich auf einen Anspruch auf Beratung für jeden. Das halten wir für die viel bessere Lösung als die Beratungspflicht. Aber jedenfalls, und das ist vielleicht jetzt wichtig, erstmal in der Zusammenfassung dieser Ergebnisse, mahnen wir unbedingt die ausreichende Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen an. Und die halten wir für derzeit gefährlich bis nicht gegeben. Also die ELSA-Studie wirft das ja aus, dass in fast ein Viertel der Landeskreise, der gezählten Landeskreise, die Versorgung nicht mehr erreicht wird. Und wenn man das genau anschaut, dann realisiert man das auch, dass es für die Ärzte und Ärztinnen sehr schwierig ist, sich mit dem erhöhten Verwaltungsaufwand an einem gesonderten, zumal rechtswidrigen Verfahren zu beteiligen. Also ein legalisiertes, rechtmäßiges Verfahren stellt die Versorgungslage überhaupt erst sicher. Es stellt zudem sicher, dass wir über die Gründe für den Abbruch von Schwangerschaften offen diskutieren können. Das tun wir derzeit nicht. Ein illegales Verfahren bedeutet, das ist ein Stigma. Ja, das ist schlecht, eine Schwangerschaft abzubrechen. Damit rede ich nicht darüber, was dazu geführt hat, dass diese Schwangerschaft für mich ein nicht zumutbarer Zustand ist. Damit kann der Staat diesen Zustand auch nicht abstellen, weil er ja gar nicht weiß, warum das für mich unmöglich ist, diese Schwangerschaft fortzusetzen. Das heißt also, die Maßnahmen, die der Staat zum Schutz des ungeborenen Lebens, zur Erfüllung seiner Schutzpflicht für das ungeborene Leben ergreifen könnte, nämlich zumutbare Zustände für Schwangerschaften herzustellen, kann er nicht, solange das Verfahren illegal ist, weil niemand darüber spricht, warum sie jetzt diese Schwangerschaft gar nicht durchsetzen kann oder durchführen kann. Ja. Und das kann man also mit Maßnahmen der sexuellen Aufklärung, Beratung, der besseren Verhütung und vor allem mit dem offenen Diskutieren ungewollter Schwangerschaften viel, viel, viel besser erreichen.
Vielen Dank. In dem Vorschlag ist also ja eine gewisse Differenzierung jetzt nochmal nach dem Zeitpunkt auch des Abbruchs vorgenommen. Wie schauen Sie auf diese Differenzierung des Zeitpunkts in der Schwangerschaft? Weil irgendwie, also das Argument, dass das ein ungewöhnlicher Griff zu einer Vorschrift nur gegenüber Frauen ist, das gilt ja auch bei einem späteren Abbruch. Wie haben Sie auch in der Kommission auf diesen Zeitpunkt geschaut?
Also das haben wir sehr, sehr ausführlich und sehr lange diskutiert. Am Ende haben wir drei Phasen der Schwangerschaft unterschieden. Das hat auch Gründe darin, dass wir uns den medizinischen Verlauf sehr genau angeschaut haben. Zunächst mal, dann die psychosozialen Aspekte genau angeschaut haben und dann die rechtliche Situation dazu. Das war, würde ich auch im Ergebnis sagen, diese einmalige Chance dieser Kommission, dass man die so multidisziplinär und so divers besetzt hat. Das gab es vorher nicht. Und ich glaube, es ist in der Öffentlichkeit noch nicht klar, wie viel Argumentation da eigentlich dahinter steckt, dass also Medizinerinnen mit Ethikerinnen, mit Sozialwissenschaftlerinnen, Gesundheitswissenschaftlerinnen und diesen vielen verschiedenen Rechtswissenschaftlerinnen immer an einem Tisch saßen. Mhm. Und wir uns das alles gegenseitig erklärt haben, was das für Auswirkungen hat. Und am Ende sind also diese drei Phasen rausgekommen, wenn ich das mal versuche zusammenzufassen. Weil uns die Medizinerinnen zunächst erklärt haben, dass in der frühen Phase der Schwangerschaft, der Schwangerschaftsabbruch sehr unproblematisch durchsetzbar ist. Also er hat eine sehr geringe Gefährdung für die Gesundheit der Frau. Das ändert sich um die, sagen wir insgesamt 10. bis 15. Woche der Schwangerschaft. Weil dann kann man sozusagen nicht mehr mit der Gabe von Medikamenten die Schwangerschaft abbrechen, weil sozusagen der Fetus aus der Gebärmutter entfernt werden muss. Das ist schwierig und das ändert sich erst wieder sozusagen gegen Ende der Schwangerschaft, in der dann eben wiederum mit der Gabe von Medikamenten eine Frühgeburt ausgelöst wird und wird eben dann besonders schwierig ab der 19., 20. Woche, wenn das Kind für sich extra oder lebensfähig ist. Wenn das was ist, was gar nicht gewollt ist, weil die beteiligten Personen, in dem Fall ganz oft Vater und Mutter, sich das gar nicht zutrauen und zumuten, weil entweder die Schwangere so krank ist oder aber das Kind selbst so krank ist, dass es nur wenige Minuten an Enzephalie zu leben hat und man das nicht für ein menschenwürdiges Sterben hält, dieses massive Fördern in das Leben, um dann sofort zu versterben. Das ist also dann wieder eine neue Situation. Das ist medizinisch mal so der Fall. Jetzt muss man dazu mal die ethischen Aspekte nehmen und die psychosozialen Aspekte. Und wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man, dass die frühen Schwangerschaften und die Probleme, die da entstehen, ganz andere sind als die späten Schwangerschaften. Die frühe Schwangerschaft ist dann konfliktär, wenn ich sie nicht will. Wenn sie in einer Situation in mein Leben tritt, in der ich in der Ausbildung bin, nicht den richtigen Partner oder gar keinen Partner habe, kein Geld habe, nicht weiß, wo mein Leben hingeht oder schon zu viele Kinder zu Hause zu versorgen habe. Auch diese Situation ist ja durchaus eine, die zu ungewollten Schwangerschaften und zu Abbrüchen führt. Und ich kann einfach überhaupt nicht mehr schaffen, mich noch um ein weiteres Kind zu kümmern. Das ist also eine ungewollte Situation, die plötzlich ganz viele Verpflichtungen von mir einfordert, deren ich mich nicht gewachsen sehe. Die späte Schwangerschaft ist ein eigentlich gewollter Zustand. Also ganz oft sind das Schwangerschaften, die hart erkämpft waren, dass es bis dahin kam. Und in diesen Schwangerschaften treten plötzlich Konflikte auf, in denen man sich vielleicht von etwas trennen muss, von dem man sich gar nicht trennen will, sondern das man jahrelang erwartet hat. Das sind also zwei völlig verschiedene Probleme, die man auch nicht vermischen kann. Mhm. Also am Anfang der Schwangerschaft treten wir dafür ein, das Recht zu erweitern. Warum? Das Eintreten einer ungewollten Schwangerschaft erfordert von mir eine derartige Lebensumwälzung und eine Fülle vieldimensionaler Verpflichtungen, dass das von mir nicht verlangt werden kann. Und wegen dieser Fülle der Pflichten und der vollständigen Lebensumwälzung, die damit einhergeht, mit dem Eingehen, dem Durchführen der Schwangerschaft für ganze 9 Monate plus der ganzen Verpflichtungen im Nachgang, am Anfang ist sozusagen fast nichts zumutbar. Also da müssen die Faktoren von außen geschaffen werden, dass mir das jetzt wirklich zumutbar ist, wenn genug Hilfe da ist, wenn Kindergartenplatz kein Problem ist von vornherein, wenn jedwede Unterstützung in der Schwangerschaft kein Problem ist, wenn es kein Stigma gibt, schwanger auch ohne Partner zu sein in jeder Lebenssituation und alle Hilfen da sind. Aber per se ist eigentlich mal nichts zumutbar. Deswegen muss das auch rechtmäßig sein, wenn ich das abbreche. Umso weiter aber die Schwangerschaft fortschreitet, umso geringer wird die Zeit bis zur Geburt. Umso mehr ist mir auch zuzumuten, diese Schwangerschaft noch bis in die Geburt fortzuführen. Und deshalb muss der Abbruch gerade jenseits der extrauterinen Lebensfähigkeit wirklich auch beschränkt sein auf den notwendigen Punkt, wo alle übereinkommen, dass ein menschenwürdiger Umgang mit dem ungeborenen Leben nur durch den Abbruch möglich ist. Wir haben dann versucht, rechtlich Maßstäbe zu generieren, mussten aber feststellen, aus der Verfassung kann man nicht klare Fristen rauslesen. Und so konnten wir am Ende nur sagen, für diesen verbleibenden mittleren Zeitraum der Schwangerschaft, in dem medizinisch der Abbruch der Schwangerschaft durchaus problematisch ist, auch für die Gesundheit der Frau, da hat der Gesetzgeber eben eine weite Einschätzungsprärogative. Und da kann er sagen, das ist mal per se noch ein rechtmäßiger Zustand, aber umso weiter die Schwangerschaft eben fortschreitet, umso eher ist der Frau zuzumuten, sie auch wirklich noch bis zur Geburt fortzuführen.
Diese Erklärung macht mir auch nochmal besonders deutlich, warum die Kommission mit ihrer Empfehlung auf so viel Zustimmung auch gestoßen ist und auf offene Ohren. Also 80% der Bevölkerung, das kann man aus Umfragen entnehmen, sind für die Straffreiheit von Schwangerschaftsabbruch in dieser Frühphase. Die Mehrheit der Ärzte und Ärztinnen, auch die evangelische Kirche, also der Rat der EKD hat das beschlossen. Und Sie haben ja auch nochmal damit deutlich gemacht, inwiefern so eine Regelung dann eben nachvollziehen würde, was sich international in der EU, aber auch auf UN-Ebene verändert hat in der Rechtsauffassung. Und in der Koalition sind eben auch 2 von 3 Parteien für eine Legalisierung in den ersten 12 Wochen. Wer stellt sich mit welchen Argumenten da in den Weg jetzt?
Also wenn Sie mich persönlich fragen würden, dann würde ich tatsächlich antworten, dass es sich einmal mehr hier um ein wirklich geschlechterrelevantes, sehr wichtiges Thema handelt, das in der großpolitischen Diskussionslage leider gerade auf den falschen Stapel geraten ist. Vielleicht auch, weil die Geschlechterverhältnisse in den Parteien im Moment nicht so sind, dass es genügend Personen gibt, die sich der Frage des Schwangerschaftsabbruchs wirklich annehmen. Das finde ich ein bisschen schade, dass das so ist, weil das halt schon sehr oft in Deutschland so war. Denn die Kommission hat sich ja wirklich politisch unabhängig verhalten. Wir haben alle Parteien des Bundestags zum Gespräch eingeladen und haben uns auch mit allen auseinandergesetzt. Wir haben mehr als 60 Interessengruppen in Deutschland zu Stellungnahmen eingeladen und haben 39 Interessengruppen in Berlin getroffen. Wir haben mit allen gesprochen und haben versucht, das umfassend objektiv zu prüfen. Ich würde sagen, wir haben umfassend objektiv geprüft. Problematisch sehe ich, dass die Opposition bestimmte Dinge jetzt öffentlichkeitswirksam fehlgenutzt hat. Und das hat sich medial für einen kurzen Zeitraum auch vor der Europawahl besonders gut ausschlachten lassen. Und die sehen überhaupt nicht, dass sich in dieser Kommission Expertinnen, die von ganz verschiedenen Parteien vorgeschlagen waren, ja auch von der Partei, die in der Regierung, die sich jetzt jetzt gerade zurückhält, und die ganz unterschiedlich wissenschaftliche Ausrichtungen hatten, dass diese Kommission nicht irgendwas Bestelltes liefern konnte, weil da gar nichts bestellt war. Ja. Und ich finde es sehr schade, dass in der Öffentlichkeit nicht beachtet wird, welche Kraft eigentlich hinter dieser multidisziplinären Prüfung steckt. Und wie wichtig die Entkriminalisierung ist, weil das die einzige Möglichkeit ist, geschlechtergleichgerechten Zugang zu Abbrüchen zu realisieren und damit Diskriminierung abzubauen. Und dass wir diesem internationalen Vorhalt auch gar nicht entgegnen können auf eine andere Art und Weise als diese Entkriminalisierung. Und dann wird ja noch dieses weitere Totschlagsargument aufgemacht, wir würden jetzt die Büchse der Pandora öffnen. Also ich behaupte, dass die Büchse der Pandora nie geschlossen war. Denn der gesellschaftlich gefundene Kompromiss war 1974 und 1992 ein Kompromiss zur Rechtmäßigkeit des frühen Abbruchs. So wie auch jetzt. Mehr als 85% Zahlen steigend für die Rechtmäßigkeit des frühen Abbruchs eintreten. Das Problem war nur 1975 und 1993 jeweils ein Bundesverfassungsgericht, das in Verantwortung für den Lebensschutz des ungeborenen Lebens eine Beschränkung dieses gesellschaftlichen Kompromisses angeordnet hat. Es war Rita Süssmuth von der CDU, die damals sich eingesetzt hat für die Rechtmäßigkeit des frühen Abbruchs. Das kann man doch heute nicht ignorieren. Und eigentlich geht es jetzt nur darum zu realisieren, dass mit der Hinzunahme des wichtigen Anerkennens reproduktiver Rechte wir das Recht zum Schwangerschaftsabbruch neu aufstellen müssen und uns damit wirklich als gesamtgesellschaftliches Problem befassen müssen. Das geht nicht nur um Frauen. Wir können die nicht alleine lassen an der Stelle, weil es geht um die Zukunft unserer aller Gesellschaft. Mhm. In der Tat finde ich, spätestens seit dem Kommissionsbericht besteht für die Gesetzgebung und für den parlamentarisch gewählten Gesetzgeber ein ganz klarer Auftrag.
Also in internationalen Untersuchungen sieht man ja auch, dass sowohl die Zahl der ungewollten Schwangerschaften als auch der Abbrüche steigt, je ärmer das Land ist, das wir uns anschauen. Ne? Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass gerade in, wo sozusagen Rechtlosigkeit der Frau besteht, was Abbrüche von Schwangerschaften betrifft, die Zahl trotzdem sehr hoch ist. Und was wir in Europa ja auch sehen, ist, dass in Ländern, in denen, also wenn man jetzt Polen nimmt oder Italien, also wo Rechte der Frau sehr stark in Frage gestellt worden sind durch konservative oder eigentlich rechtsextreme Regierungen und auch die Verhütung in Frage gestellt wurde, die Geburtenrate extrem niedrig ist. Das sind ja die niedrigsten, mit den niedrigsten in Europa. Also das heißt, diese Art Reproduktion regeln zu wollen, funktioniert überhaupt nicht. Hat das in Ihren Diskussionen auch eine Rolle gespielt?
Ja, da kann ich nur zustimmen. Nach ganz vielen Diskussionen in der Kommission sind wir dazu gekommen, dass das Einzige, was verlässlich frühe Schwangerschaftsabbrüche reduziert, sind das Verhindern von ungewollten Schwangerschaften. Und das müsste unser aller Anliegen sein. Man kann das nicht 100% verhindern, aber man kann die Zahl durch das Fördern zumutbarer Umstände, durch die Prävention ungewollter Schwangerschaften extrem reduzieren. Und da wird zu wenig investiert, auch deshalb, weil wir ja alle nicht drüber reden. Das ist ja im Moment eben alles strafbar und damit mit einem Stigma belegt. Also sagt das keiner laut. Aber wenn wir das in legales Verfahren überführen, dann können wir alle drüber reden und Verhütungsmittel für alle einsetzen. Und da wir eben nicht so ein armes Land sind, sollten wir doch in der Lage sein, zumutbare Zustände herbeizuführen. Mhm.
Ja, wie ist das denn mit dem Zugang zu Verhütungsmitteln für alle Menschen, also auch die ohne keine großen Einkommen haben? Ist das leicht?
Also das ist derzeit viel Länderfrage. Jetzt sprechen Sie mit der Strafrechtswissenschaftlerin. Aber in der Tat ist es ja derzeit der freie Zugang, finanziert durch die Krankenversicherung, ist altersbegrenzt. In der gesetzlichen Krankenversicherung, in der privaten Krankenversicherung ist es nochmal anders, weil dann auch wieder die Beihilferegelungen in den Ländern alle unterschiedlich sind. Und im Moment ist das Hauptproblem, dass die Finanzierung genau dann aussetzt, wenn der Zeitraum problematisch wird. nehme ich mit 22 Jahren. Ist schon klar, dass man dann den Peak der Fruchtbarkeit erreicht. Aber im Moment in Deutschland, wenn man die Entwicklung mit Abschluss der Schule, Ausbildung, Berufseinstieg zusammensieht, eben nicht den Zeitpunkt, in dem eine durchweg zu 100% gewollte Schwangerschaft ein realer Zustand wäre, sondern das kommt eben eigentlich erst mit 28, 29 Jahren, so derzeit, würde ich sagen. Und deshalb haben wir da so einen Raum für sehr viele ungewollte Schwangerschaften. Und teilweise haben uns die Ärztinnen in Gesprächen jetzt berichtet, dass man ja auch Hormone nicht mehr so gerne einnimmt, zumal wenn man sie selber finanzieren muss. Deswegen steigt halt jetzt die Zahl an auch gesundheitlichen Problemen bei jungen Frauen, weil die Pille danach zu oft genommen wird und dann Dauerblutungen eintreten. Das kann nicht richtig sein.
Ja, das ist eine wichtige Information, ja.
Wir haben es also eben schon mal angesprochen, Abbrüche nach dem jetzigen Recht bleiben in den ersten 12 Wochen straffrei, wenn die Schwangeren eine Pflichtberatung wahrnehmen und eine 3-tägige Wartefrist einhalten. Was heißt das eigentlich? Besonders in ländlichen und auch christlich geprägten Regionen ist das häufig dann mit weiten Fahrtwegen und ablehnenden Erfahrungen verbunden. Und wer wenig Geld hat, muss vorher auch noch eine Kostenübernahme bei der Krankenkasse beantragen. Deshalb empfinden ja viele Frauen die Pflichtberatung auch als stigmatisierend und als zusätzliche Belastung in einer sowieso schwierigen Situation. Und wenn man sich den Gesetzestext anschaut, muss man eben auch nochmal schlucken, weil da steht dann, die Beratung hat sich von dem Bemühen leiten lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihre Perspektive für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Zur Abschaffung dieser Beratungspflicht gibt die Kommission aber eben, wie Sie ja auch sagen, keine klare Empfehlung. Wieso eigentlich nicht und was sind da die Argumente?
Ja, die Beratungspflicht ist in der Tat ein sehr wichtiges und zugleich extrem schwieriges Thema, weil das Eingehen und Annehmen einer Beratung eigentlich etwas grundsätzlich Freiwilliges ist. Damit ich mich beraten lassen kann, muss ich mich gegenüber dem Berater der Beratungsinstitution öffnen. Wenn mich irgendjemand in eine psychosoziale Beratung zwingt, oder in irgendeine Therapie, dann bringt es nichts. Das ist auch das, warum viele Frauen in Gesprächen und Befragungen vorher sagen, die Beratung ist überflüssig, die ist mir einfach auferlegte Pflicht, ich brauche die nicht, ich habe mir vorher überlegt, was ich will. Weil sie verpflichtet werden, dorthin zu gehen. Die Frauen sagen aber genauso oft im Nachgang, die Beratung war hilfreich. Die Beratungsinstitutionen, die haben ja auch Erfahrung gesammelt und die sind auch jetzt schon sehr bemüht, trotz dessen, was da im Gesetz steht, das ganz neutral zu machen und offen zu beraten. Die Neutralitätspflicht steht ja irgendwo dann auch im Gesetz. Wenn man den Kommissionsbericht genau liest, dann sagt er am Ende ganz deutlich, dass viel mehr für ein freies Recht auf Beratung spricht, als für eine Pflicht auf Beratung spricht. Er sagt eben aber auch, dass wir die Gefahren sehen. Eine der Gefahren, die man vielleicht ganz offen ansprechen muss, ist, dass ein freies Recht auf Beratung dazu führen könnte, dass nicht mehr ausreichend viele Personen wie jetzt die Beratung wahrnehmen würden. Und dann kann man die Finanzierung von Beratungsinstitutionen sparen. Das wäre fatal, in der Tat. Sondern eigentlich bräuchte es eines Ausbaus der Beratungsinstitutionen. Sie ist der essentielle Baustein, um die Menschen zu erreichen, die hier ein Problem haben, um Konflikte aufzuarbeiten, um Stigmata abzubauen, um sexuelle Aufklärung zu verbreitern, um zu sehen, um auch zukünftig Situationen zu verhindern, die vielleicht erneut in ungewollte Schwangerschaften führen.
Ja.
Das ist für mich auch eine Hauptaufgabe der Legalisierung, die da vor uns liegt.
Mhm. Ja, und so wie Sie vorhin, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann, beschrieben haben, gehört dazu ja auch eine Verbesserung des Zugangs zu Verhütungsmitteln. Also dass es keine Krankenkassenleistung ist in der Zeit, in der ich am fruchtbarsten bin in meinem Leben, also oder in der ich in einer Situation bin, wo ich eine Partnerschaft habe, eine Familie gründe und habe, da genau brauche ich ja den Zugang zu Verhütungsmitteln. Und wenn ich mir das nicht leisten kann, sollte das nicht der Grund sein, dass das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft größer wird. Ne?
Vielleicht müssen wir einfach auch mal offen realisieren, dass sich die Gesellschaft ja auch entwickelt hat und wir sind heute viel diverser. Mhm. Also wir können heute nicht mehr wie 1990 sagen, dass alle mit 18 die Schule abgeschlossen, mit 22 das Studium abgeschlossen und mit 28 verheiratet sind und das Haus gebaut haben. Das ist ja nicht real.
Nein.
Also das ist ja so divers. Für die einen ist vielleicht 22 das richtige Alter, für die anderen vielleicht 39. Und dann muss ich auch da Verhütung vor ungewollten Schwangerschaften zulassen, wo das gerade gebraucht wird. Das kann ich als Staat doch gar nicht mehr vorgeben. Ungewollte Schwangerschaften dadurch zu verhindern oder zu minimieren, dass ich Verhütung zur Verfügung stelle, ist eine Debatte und eine Diskussion, die ist unabhängig von jeder Legalisierung zwingend, dringend und wichtig. Eine andere Frage ist, dass das alleine nicht reichen wird, um den Zugang für Frauen zu Schwangerschaftsabbrüchen, wenn sie denn nötig sind, unproblematisch zu machen. Mhm. Das schafft nur eine Legalisierung.
Ja, das ist sicher richtig. Sie hatten ja vorhin auch erwähnt, dass die Tatsache, dass es eben jetzt nicht straffrei ist, auch Ärzte und Ärztinnen daran hindert, sich da uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen und dass das auch begrenzt, inwiefern es Teil der Regelausbildung ist. Und das erschwert die Versorgungssicherheit und Qualität ja auch nochmal zusätzlich. Und das geht dann natürlich auch zulasten der schwangeren Personen.
Genau. Also Sie müssen da wirklich auch einfach dazu nehmen, was das halt bedeutet derzeit für Ärztinnen und Ärzte. Es kommt ja dann immer zu Verfahren. Hm. Also nur, dass ich jetzt 106.000 am Ende straffreie frühe Schwangerschaftsabbrüche habe, heißt ja nicht, dass es keine Strafverfahren gegeben hat. Also die Zahl der polizeilich erfassten Strafverfahren liegen so um 100. Also 2019 waren das 72, 2020 waren das 93, 2021 80. Es gibt ja schon Verfahren, die da eröffnet werden. Aber das bedeutet ja, dass sich Personen mit Strafbarkeitsvorwürfen auseinanderzusetzen haben. Wer lässt sich denn freiwillig darauf ein?
Mhm. Aus den USA ist ja auch bekannt, dass Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen vor allem sozial benachteiligte und marginalisierte Bevölkerungsgruppen trifft, die sich vielleicht weniger leisten können, zum Beispiel in andere Bundesstaaten zu reisen oder überhaupt vielleicht einfach weniger in der Lage sind, all diese Anforderungen wie hierzulande auch zu erfüllen. Wie würde sozusagen eine Legalisierung der Abtreibung auch bei uns in Deutschland zu mehr Gleichberechtigung und Minderheitenschutz, also auch innerhalb der Gesellschaft, mit Blick auf marginalisierte Gruppen führen?
In der Tat halte ich das für die Hauptaufgabe der Legalisierung, die Herstellung der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die ist nach der derzeitigen Regelung so nicht gewährleistet. Denn der begrenzte Zugang zum Schwangerschaftsabbruch schränkt die reproduktiven Rechte von Frauen ein und bedingt Abhängigkeiten. Also Abhängigkeiten vom Arbeitgeber, Abhängigkeiten von Familie, Ehemann, Abhängigkeiten von Ausbildungssituationen. Das Eingehen einer ungewollten Schwangerschaft und dafür auch zu stehen, verlängert für die betroffenen Frauen. Und nur für die Frauen. Karrierewege, Lebenswege verändern sich. Also in meinem eigenen Fall ist das ein 10 Jahre längere Assistenzweg gewesen mit den Schwangerschaften. Ich hatte einmal einen Mentor im Verlauf meiner Assistenzzeit, der hat mir vorgerechnet, dass ich 22,5 Monate Mutterschutz und Elternzeit hatte. Und das sei zu viel. Und das darf nicht sein. Und das geht nur mit einer umfassenden Legalisierung. Und also wenn man mich persönlich fragt, dann halte ich unter Hinzunahme der reproduktiven Rechte und der Gesundheitsrechte von Frauen die derzeitige Regelung im 218a Absatz 1 der Rechtswidrigkeit des frühen Abbruchs für verfassungsrechtlich höchst bedenklich.
Das ist ja auch eine Frage der verfassungsrechtlichen Überprüfung. Sie hatten es schon angesprochen, die möglicherweise im Raum steht. Wie sehen Sie denn die Gefahren einer Neuregelung, dass sie wieder vor dem Bundesverfassungsgericht sozusagen landet?
Also einerseits muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Bundesland eine Neuregelung, die eine vollständige Legalisierung des Schwangerschaftsabbruches beinhaltete, also Entkriminalisierung beinhaltete, dass ein Bundesland das vor das Bundesverfassungsgericht trägt, die ist sehr hoch. Es gibt ein Bundesland, das das ganz aktiv angekündigt hat. Ich lebe in einem Bundesland, das das schon mal gemacht hat. Ja. Aber die inhaltliche Gefahr, dass das Bundesverfassungsgericht dieselbe Entscheidung wie 1975 oder 93 trifft, die halte ich nach unserer Prüfung, nach der wirklich umfassenden Prüfung für gering. Dieser Vorhalt, der jetzt kommt, aus Teilen der Politik, der Bindungswirkung des Bundesverfassungsgerichts an vorhergehende Entscheidungen, der geht meines Erachtens schon deshalb fehl, weil die Situation mit 1974 und 75 und 1993 nicht identisch ist. Und das kann man auch nicht darauf reduzieren, denn 1974, 75 gar nicht, 1993 auch nicht, waren reproduktive Rechte nicht in der Weise anerkannt, wie das jetzt der Fall ist. Und es gab keine internationalen Vorgaben und auch keine internationalen Vorhalte. Und natürlich ist es richtig, dass das internationale Recht keine direkten, unmittelbaren, sofort 1:1 umsetzbaren Vorgaben macht. Aber das nationale Recht hat sich ins Benehmen zu setzen mit internationalen Vorgaben. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich bisher in allen Entscheidungen völker- und europarechtsfreundlich verhalten. Das ist gerade ein Markenzeichen von Deutschland, dass es das tut. Wir sind Vorreiter in der Europäisierung, in der Internationalisierung. Warum sollten wir das an dieser Stelle nicht tun? Es macht gar keinen Sinn. Warum sollte ein Bundesverfassungsgericht und mit welcher Begründung, wo sollte es die hernehmen, ausgerechnet hier sich völkerrechtswidrig verhalten wollen? Das heißt, es muss sich zwingend mit reproduktiven Rechten auseinandersetzen und eine Bindungswirkung ist gar nicht auf dem Tisch. Das zweite Totschlagsargument, sogenannte der Normwiederholungsgefahr, das besteht doch auch nicht. Die möglichen Lösungsvarianten, wenn man die sich mal überlegt, die entsprechen nicht dem 74er und auch nicht dem 92er Gesetz. Wir sind da viel weiter. Und dann muss man auch sagen, dass die Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs eben mit der Menschenwürde von Ungeborenen vereinbar ist. Die Einsicht besteht simpel darin, dass die ungewollte Schwangerschaft zu Beginn ein per se erstmal unzumutbarer Zustand ist, dessen Zumutbarkeit ich herstellen muss als Staat. Da muss ich mithelfen und nicht der Frau sagen, lass dich beraten und warte 3 Tage und dann, wenn du halt willst, dann bezahl's aber auch selber. Das löst doch keine Probleme.
Ja, das ist nochmal sehr schön formuliert. Vor ein paar Jahren hat Kamala Harris, damals noch Senatorin, einen angehenden Richter des obersten Gerichtshofs dort gefragt, fallen Ihnen irgendwelche Gesetze ein, die der Regierung die Macht geben, Entscheidungen über den männlichen Körper zu treffen? Und er ist da ziemlich ins Schleudern geraten und musste zugeben, dass ihm da nichts einfällt. Und würde Ihnen im deutschen Strafrecht eine Rechtsnorm einfallen, die wie 218 in die Entscheidung von Männern über ihren Körper eingreift?
Aktuell nein. Also es gibt tatsächlich derzeit nichts. Mit viel Nachdenken und einem Blick in die Geschichte fällt einem was ein. Ja. Und zwar was Ihnen auch gleich wie Schuppen von den Augen fallen wird sozusagen. Das war die Strafbarkeit der Homosexualität. Das gab es ja in Deutschland, war 1871 in das Reichsstrafgesetzbuch eingeführt und galt immerhin bis 1994.
Ja.
Und das war also eine Regelung, die sexuelle Handlungen unter Männern explizit unter Strafe gestellt hat. Das ist ein massiver staatlicher Eingriff in die körperliche und sexuelle Selbstbestimmung von Männern gewesen. Und die Entkriminalisierung bildete einen wichtigen Schritt in Richtung der Gleichberechtigung und Menschenwürde. Es wäre gut zu erkennen, dass das für den Schwangerschaftsabbruch auch wichtig ist.
Ja. Ja, und jetzt der allerletzte Punkt. Wir haben ja darüber gesprochen, wie stigmatisiert durch 218 der Schwangerschaftsabbruch gegenwärtig noch ist. Und da gibt es ja die sogenannten Gehsteigbelästigungen, also GegnerInnen von Schwangerschaftsabbrüchen, die sich vor Beratungsstellen und Kliniken und auch Praxen positionieren, um die Frauen zu beeinflussen. Die Bundesregierung wollte diese Protestform in Anführungsstrichen, würde ich sagen, bereits im April als nicht hinnehmbare Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Schwangeren künftig verbieten. Ein Gesetzesentwurf wurde schon im Bundestag debattiert. Wissen Sie, wie da der Stand der Dinge ist?
Ja, wir warten jetzt sozusagen auf den zweiten Durchgang beim Bundesrat. Also wir hatten jetzt diese Lesungen im Juli noch im Bundestag. Und jetzt müssen wir auf den Bundesrat warten und da kam die Sommerpause. Das weiß ich nicht, ob das wirklich hätte schneller gehen können aufgrund der politischen Großlagen, die im Frühjahr zu bewältigen waren. Und die nächsten Sitzungen des Bundesrates finden im September statt. Und ich meine, wir hatten schon den ersten Durchgang im Bundesrat. Wir hatten die zweite / dritte Lesung im Bundestag. Wenn ich das jetzt von den abgegebenen Stimmen richtig sehe, dann spricht viel dafür, dass das Chancen hat, dass man wirklich erkennt, dass das am Ende, gleich welcher politischen Meinung man jetzt folgt, etwas ist, was den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen weiter beschränkt.
Ja, genau. Ja, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um dieses Thema Paragraph 218 und Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen mit uns zu besprechen. Wir sehen, es gibt noch eine Menge zu tun, damit schwangere Personen ihre Entscheidungen zu Schwangerschaft und Geburt treffen können, ohne stigmatisiert und ohne unter Druck gesetzt zu werden. Also sich gegebenenfalls eben auch frei für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden zu können. Vielen Dank.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für das Gespräch. Und damit tschüss und bis bald.
Auch von meiner Seite vielen Dank und tschüss und bis bald.
Ja, Imme, das war das Gespräch mit Liane Wörner zum Thema Schwangerschaftsabbruch und Paragraph 218. Was nimmst du so eigentlich als Schlüsselelemente aus ihrem Interview, aus ihren Äußerungen mit?
Ja, also ich habe mir drei Sachen gemerkt. Also einmal zwei wesentliche Elemente für ein neues Gesetz, also gesetzliche Regelung für Schwangerschaftsabbrüche. Das eine, ihn eben straffrei grundsätzlich zu stellen, aber eben in den ersten 12 Wochen. Das hat sie ja sehr gut begründet. Und dann das Recht auf Beratung und nicht die Beratungspflicht. Das wird wahrscheinlich schwierig sein. Und zuletzt fand ich auch total interessant, weil mir das so noch nicht klar geworden war vorher, dass der Paragraph 218, so wie er jetzt vorliegt, eben kein Kompromiss ist, weil es nicht um den Kompromiss geht zwischen Recht auf Abbruch und wie schützt man das ungeborene Leben am besten, weil dieser Schutz von Leben ist ja für die Kommission total wichtig gewesen und sie haben ja sogar Regelungslücken festgestellt. Das Neue ist, dass so eine Regelung davon ausgehen muss, wie die reproduktiven Rechte und das Recht auf körperliche Unversehrtheit von Frauen, von Menschen, die schwanger werden können, angemessen wiedergespiegelt sind. Das war für mich das Wesentliche.
Ja, was ich auch besonders spannend fand, war, dass Liane Wörner mit ihrer Biografie, die sie ja auch ausgeführt hat, und ihren Erfahrungen aus diesen Auseinandersetzungen als ja, Strafrechtlerin und auch mit diesen Verfassungsperspektiven so viel über ja, fundamentale Lebensrechte und Selbstbestimmung an verschiedenen Punkten gearbeitet hat, das wirklich sich überhaupt nicht das einfach gemacht hat, da in dem Thema zu argumentieren, sondern wirklich versucht, sehr klar und sauber die Dinge auseinanderzunehmen, auch historisch auseinanderzunehmen. Und dann eben auch deutlich gemacht hat, wie diese Kommission gerungen hat. Und das fand ich auch wirklich wichtig, dass die Legalisierung oder Entkriminalisierung, wenn man so will, in der Frühphase eben letztendlich eigentlich ein Schritt ist, der nicht nur der Selbstbestimmung zugutekommt, sondern vor allen Dingen der Tatsache, dass ungewollte Schwangerschaften verhindert werden oder vermindert werden. Man kann es nicht ganz verhindern, sagt sie ja auch. Aber das muss eigentlich auch diejenigen Letzten überzeugen, die da immer noch gegen Widerstand leisten, das zu entkriminalisieren.
Genau. Also Entkriminalisierung hat nichts damit zu tun, dass man unverantwortlich umgeht mit diesen Entscheidungen. Und der andere Punkt, den sie ja auch gemacht hat, ist der Zugang zu Verhütungsmitteln, dass der noch entscheidend verbessert werden kann. Das hat sie ja auch nochmal unterstrichen. Ja, dann ich hoffe, dass es tatsächlich gelingt, dazu eine Entscheidung zu treffen, zu dieser Entkriminalisierung und zu den vielen anderen Vorschlägen, die da gemacht werden, um die Situation zu verbessern für Schwangere, für Kinder.
Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Richtig. Und danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal bei Über den Tag hinaus.